Du möchtest zu den ersten gehören, die mehr über die vier Säulen in Form von einem Zeitwertkonto erfahren und wie du das zukünftig wirst können nutzen, um als Arbeitgeber noch attraktiver für Kandidatinnen und Kandidaten zu werden, dann ist der Podcast genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Der Podcast soll dich dabei unterstützen, zukünftig mit Leichtigkeit die Mitarbeitenden für dein Unternehmen zu gewinnen, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön bist du heute hier dabei. Und ich würde vorschlagen, wir steigen gerade ein in den Podcast zum Thema Zeitwertkonto mit dem Raphael Lötscher von der Pensexpert. Viel Spass damit. Mein heutiger Gast ist Sozialversicherungsfachmann, Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis und seit 2021 CEO von der Pensexpert, einem führenden Anbieter von Vorsorgelösungen. In seinem bisherigen beruflichen Laufbahn hat er sich sehr intensiv mit dem Thema Altersvorsorge in der Schweiz auseinandergesetzt, was funktioniert und wo es noch Optimierungspotenzial gibt. Dabei vertritt er das Konzept der vierten Säule, das Zeitwertkonto. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Raphael Lötscher.
Hoi Raphael, herzlichen Dank, dass ich hier mit dir auf ein Gespräch über das spannende Thema Vorsorge führen darf. Sehr ein wichtiges Thema, das oft ein bisschen vernachlässigt wird. Gerade in jungen Jahren wird das oft so ein bisschen auf die Seite geschoben, weil ja, man ist ja noch nicht 65, oder? Was soll ich über das nachdenken? Und darum ist es spannend, wenn wir über das Thema da reden, um ein bisschen die Begeisterung hoffentlich können entfachen, dass man sich eben schon frühzeitig darum kümmern kann, dass man Weichen stellen kann, dass man sein Leben ein bisschen planen kann und eben Einfluss nehmen auf den dritten Lebensabschnitt, auf die letzten hoffentlich 25, 30 Jahre für alle, dass man möglichst sorgenlos leben kann. Vielen Dank.
Ja, schön bist du da, Raffi. Zum Start, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich mal vor, wer bist du?
Ich bin Raffi Lötscher. Ich bin hier in der Region Luzern aufgewachsen, konkret in Öschenbach. Bin dann über Zug arbeiten, wohnen auf Zürich, in Saargau und bin dann am Schluss plötzlich hier in Luzern gelandet, endlich mal zurück in die Heimat. Ich darf jetzt seit dem Mai, Juni 2020 endlich mal in Luzern arbeiten. Da habe ich richtig gefreut, das darf ich sagen. Es war so ein bisschen ein Heimkommen gewesen. Nachdem ich das KV hier in Luzern gemacht habe, bin ich noch immer irgendwo anders gewesen. Und jetzt hier arbeiten, ist wirklich für mich eine riesen Freude und eine Bereicherung für mein Leben. Und ich habe eine Treuhänderkarriere eigentlich gemacht. 25 Jahre lang im Treuhandbereich gearbeitet, habe dort auch dann ein eigenes Treuhandbüro gehabt, hat dann das irgendwann dürfen freundlich in einer grösseren Firma dürfen verkaufen, hat das mit einer ganz klaren Absicht auch gemacht und hat das auch nie bereut. Es hat mir auch wieder Perspektiven gegeben, mir und meine Mitarbeitenden, aber auch meine Kundinnen und Kunden damals in einem grösseren Verbund dürfen arbeiten, von Expertinnen und Experten in allen Bereichen dürfen profitieren. Und dann hat sich es dort so ergeben, dass ich plötzlich gefragt worden bin von einem guten, mittlerweile darf ich sagen, ein sehr guter Freund von mir, ein bisschen Mentor auch, der mich plötzlich angegangen ist und gesagt hat, du, Raffi, bei uns müssen wir das Thema Sozialversicherung noch ein bisschen ernster bearbeiten. Neben der Buchhaltung und Steuerdienstleistungen, Sozialversicherungsberatung wäre sehr wichtig. Ich habe gefunden, das ist einfach noch spannend. Ursprünglich habe ich wollte richtig Steuerexperten mich noch mehr weiterentwickeln und habe gefunden, mal, Sozialversicherungen ist eigentlich etwas Spannendes. Ich habe mich dann vor allem um die erste Säule hier gekümmert, um den Bereich von der AHV. Da habe ich sehr viele Kundinnen und Kunden gehabt, aber auch Berufskolleginnen und Kollegen, die doch oft AHV-Fragen hatten. Dann hat es immer mehr das Grenzüberschreitende gegeben, dass sehr viele Leute aus Deutschland, Österreich, Frankreich in die Schweiz sind arbeiten oder umgekehrt raus sind arbeiten, über Grenzen raus. Und da haben sich immer mehr Fragen gestellt, AHV-mässig, ja, wie bin ich denn jetzt eigentlich noch AHV-mässig versichert? Und dann haben wir plötzlich Fälle gehabt, wo jemand sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz AHV-mässig erfasst sind. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders von der Sozialversicherung, dass man plötzlich ein Leben zweimal versichert, oder? Klar, man kann 10 Lebensversicherungen haben, aber Vorsorgeversicherungen, AHV, BVG sind grundsätzlich auf ein Leben zugeschnitten und nicht auf mehrere Leben. Und dort habe ich mich spezialisiert auf das. Habe da und dort dann einen Referatsauftritt halten und bin dann plötzlich von der Firma Pensexpert angegangen worden, wirst du einmal bei uns ein Gastreferat halten über so spezielle knackige Themen, Anfall, aber auch Buchhaltungssachen. Ja, und dann bin ich dort referieren und habe gerade das anständig gemacht. Bin so irgendwie aufs Radar gekommen, Jürg Odermatt, unserem heutigen VRP, meinem Vorgänger als CEO. Und irgendwann hat er mich kontaktiert, hat gesagt, er möchte mal mit mir zu Mittag essen und ob ich mal Zeit hätte. Ich bin auf Luzern gegangen, habe mich gefreut, auf Luzern dürfen wir zu Mittag essen. Ich bin sonst nicht so viel in Luzern gewesen, außer privat am Wochenende etwa mal gepöstelt. Aber ja, ich bin dann da gewesen, der hat mich überfallmässig angegangen, gesagt, ja, er hat das Thema Nachfolge bei sich, ob ich mir das vorstellen könnte. Er hat mich recht überfallen, weil ich bin nicht unbedingt gerade auf Jobsuche gewesen. Ich habe eigentlich den Plausch gerade immer nicht gemacht und habe gleich gefunden, mal, also, mit 45 mal noch eins wieder etwas Neues jetzt anpacken, nach 10 Jahren in dieser grösseren Treuhandfirma, habe ich gefunden, wäre eigentlich nichts Schlechtes. Ich habe mir das sehr gut überlegt. Jürg Odermatt hat auch keinen Druck gemacht, muss ich sagen. Er hat mir auch Zeit gelassen, das zu überlegen. Er hat ja auch keinen Druck gehabt. Er hat das vorbildlich in jungen Jahren schon angedenkt, seine Nachfolge. Und da haben wir das miteinander können entwickeln, wie wir das könnten machen, wie wir unterwegs sind, Hand in Hand. Und das Thema Vorsorge in der zweiten Säule, mit dem Wissen von mir, mit der ersten Säule, mit dem Steuerwissen, das ich mitgebracht habe, mit dem Verständnis vom Unternehmer, Unternehmerin sein, mit Buchhaltungen, was ich da für Pflichten habe, auch Mehrwertsteuerthemen, die einem manchmal belastet, habe ich ein bisschen gewusst, wie wir denen könnten allenfalls erklären, wieso das Vorsorge für sie selber sehr wichtig ist. Aber auch, wie man eben kann mit Vorsorge Nutzen schaffen für die Mitarbeitenden. Und das im Zeitalter von Fach- und Führungskräften oder generell Arbeitskräftemangel, ist das, glaube ich, ein Thema, das oft unterschätzt worden ist, wie wichtig das ist, ein super Verkaufsargument zu haben, wieso dass man einen Mitarbeiter unbedingt darstellen will. Wieso soll ich dort hier arbeiten? Nicht nur wegen dem Früchtekorb und dem Halbtagsabonnement, sondern eben auch, weil ich eine gute Vorsorge habe, wo mir gewisse Sachen ermöglichen und vor allem, wo meine Familie absichert. Das ist etwas, was oft auch unterschätzt wird, oder? Ich weiss, du hast auch Kinder, Raphael, ich habe auch Kinder, ich habe auch eine Frau, und das ist wichtig, dass man nicht einfach nur arbeiten wegen dem Lohn und dem Früchtekorb, sondern dass man eben auch sein Umfeld anschaut, wie sind denn die abgesichert für den Fall der Fälle. Ja, und so bin ich dann plötzlich da, im Mai, Juni 2020 in Luzern gelandet und habe dann auf den 1.1.2021 den CEO-Posten von Jürg Odermatt dürfen übernehmen und bin beeindruckt, nach 5 Jahren, als ich dann bald schon da bin, immer wieder den Innovationsgeist, den er schon vor 25 Jahren gehabt hat und den er immer noch hat. Und der steht plötzlich da bei mir in meinem Büro in den Türen drin und kommt hin und sagt, du Raphael, ich habe eine Idee, was haltest du davon? Und da dürfen das mitentwickeln, nebst dem Tagesgeschäft, das ich darf begleiten, immer wieder so innovative Sachen dafür umsetzen. Das ist einfach mega spannend und für mich wirklich eine Bereicherung. Und darum ist nicht nur, dass ich in Luzern darf arbeiten, mega schön, in einer der schönsten Städte der Welt, sondern eben auch, es ist eine spannende Vorsorgestadt und habe darum auch Freude, dass wir das Jahr 25 Jahre Jubiläum feiern. Und ich glaube, wir sind da schon in Luzern, mir und ein Haufen andere Partner. Andere sagen Konkurrenten, ich schaue die immer als Partner an, die das Gleiche machen und wir machen beide alle oder alle zusammen machen das gut. Und ich glaube, dass man da ein bisschen Luzern als Hauptstadt der Vorsorge immer mehr dafür bekannt machen, finde ich cool, dass ich da einen Beitrag leisten kann.
Sehr schön. Luzern als Hauptstadt der Vorsorge, das klingt doch sehr, sehr spannend. Genau, das ist auch heute das Thema, oder? Vorsorge, Altersvorsorge in der Schweiz. Wir haben unsere drei Säulen zum Einstieg zum Podcast oder das Thema selber. Vielleicht ganz kurz einfach mal erklären, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Wie ist unsere Vorsorge in der Schweiz aktuell aufgebaut?
Unsere Vorsorge ist eigentlich in einem klassischen, in einem berühmten, beniedenen, vom Ausland her beniedenen Drei-Säulen-System aufgebaut. Wir haben eine erste Säule, das ist die AHV, das kennen alle, das gehören noch weitere Versicherungen im Bereich, es ist nicht nur AHV, es ist auch noch Arbeitslosenversicherung, Invalidität, also IV. Aber in der ersten Säule ist eigentlich das, dass man mit dem die Existenz einmal grundsätzlich sichern. Das AHV ist 1948 eingeführt worden in der Schweiz. Eigentlich ist der Gedanke von der AHV, von der ersten Säule, schon viel, viel älter. Kommt ursprünglich aus Deutschland. Deutschland hat eigentlich als erste so eine Sozialversicherung gehabt. Otto von Bismarck hat im Jahr 1886 irgendwo das eingeführt gehabt in Deutschland. Damals spannenderweise schon mit Rentenalter 65. Auch noch 1800 irgendetwas, wo die Lebenserwartung, sage und schreibe, 37 Jahre war. Aber es war eine super Idee, die er hatte. Und das hat man dann immer mehr auf die Welt ausgerollt. Und darum kann man wirklich sagen, die AHV hat man von Deutschland her so ein bisschen die Gedanken mitgenommen in die Schweiz. Und hat das so aufgebaut als erste Absicherung. Und irgendwann 1985 hat man gefunden, das, was viele Betriebe in der Schweiz schon freiwillig zum Teil gemacht haben, hat man dann offiziell gemacht mit einem Gesetz, mit dem BVG-Gesetz. Die zweite Säule, wo man gefunden hat, wir müssen ein bisschen mehr haben. Die AHV alleine als Existenzsicherung längert nicht. Wir müssen etwas haben, wo der bisherig gewohnte Lebensstandard kann so oder anders absichern. Und dann hat man da die zweite Säule dazu gemacht. Und, wir hätten damit 60% vom letzten Lohn quasi absichern, dass man, wenn man in die Rente geht, dass man dann 60% vom letzten Lohn als Rente kann beziehen im Rentenalter. Das ist eine grosse Zahl, muss man sagen. Es ist auch etwas, wo vielfach unterschätzt wird, wenn man das so hört, so sagt, wenn das so am Stammtisch sagst, ja, weißt, 60% vom letzten Lohn, dann ist das schön und gut. Aber was oft vergessen geht, ist, dass man 60% vom letzten Lohn, wenn der letzte Lohn über der obligatorischen Obergrenze ist, wo jetzt Standard heute 90.000 Franken ist, oder? Wenn jemand beispielsweise 120 oder 150.000 Franken Jahreslohn hat, dann hat man in der Rente nachher nur 60% von diesen 90.000 und eben nicht vom letzten Lohn. Und darum hat man irgendwann gefunden, dort muss man noch etwas machen. Und so ist dann eigentlich der Gedanke von der dritten Säule dazugekommen. Einerseits, dass man das ein bisschen verbessern kann, dass man sich gleich noch den Lebensabend geniessen kann, so ein bisschen Wünsche oder Luxusbedürfnisse auch abdecken. Aber es ist klar, mit der dritten Säule kommt man auch nicht wirklich auf die 60% am Schluss vom Tag. Zumal man oft ja nicht eine Rente bezieht von der dritten Säule, sondern meistens das Kapital nimmt und dann mit dem sich einen Wunsch erfüllt oder eben die Hypothek, die man vielleicht noch hat, und amortisieren. Das ist so ein bisschen die drei Säulen, die aufeinander aufgebaut sind. Und das Ausland beneidet uns um die drei Säulen. Und zwar deshalb, weil wir eigentlich bei der ersten Säule haben wir sogenanntes Umlageverfahren. Das heisst, die Beiträge, die du und ich, wir alle, die da zulassen, heute aufgrund der Erwerbstätigkeit zahlen, die werden bereits morgen an unsere Eltern und Grosseltern wieder ausgezahlt in Form von Renten. Also das Geld geht an die AHV und geht gerade wieder raus. Und beim BVG ist es anders, das ist wie ein, quasi ein persönliches Sparkonto. Da hast du und ich je ein Konto, du hast sehr viel drauf, ich etwas anderes, je nachdem. Und das ist das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren, man tut dort etwas ansparen. Das ist mies. Und das ist eigentlich der Unterschied von erste und zweite Säule betreffend der Finanzierung. Und das ist etwas, da beneidet uns Ausland, dass wir dort zwei verschiedene Finanzierungssysteme haben. Im Ausland haben wir meistens nur eine oder zwei Säulen und die sind alle ähnlich finanziert und darum hat man im Ausland auch ab und zu Mühe, dass man dann am Schluss wirklich mal schlaue Rente daraus bekommt, weil einfach der Topf immer kleiner wird aufgrund von der demografischen Entwicklung. Also das ist das, wo die drei Säulen so ineinander eingreifen und eigentlich sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Und wenn ich jemanden früher Lernende insbesondere drei Säulen Prinzip erklären, man hat immer das klassische Bild vor sich von der Akropolis, oder? Wo man links drei Säulen nebeneinander, oder? Akropolis, wunderbar schönes Gebäude. Aber ich habe den Lernenden eigentlich immer so erklärt, das sind eigentlich nicht drei Säulen, die nebeneinander stehen, sondern sie sind eigentlich wie aufeinander oben. Also wir haben eigentlich unten die erste Säule, drauf hoch kommt die zweite Säule und dann kommt noch die dritte Säule. Und das sind eigentlich so, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen, dass man irgendwo einen Lohn hat, der von 0 bis 100 geht. Mit diesen drei Säulen haben wir 60%, die wir hätten können abdecken.
Du hast jetzt gesagt, eben so, das Land beneidet uns. Das heisst, in der Schweiz, wir machen nicht alles verkehrt oder falsch bei der Vorsorge. Dennoch, ich habe es einleitend gesagt, unser Konzept oder dein Konzept, das du sehr stark auch vertrittst, ist die vier Säulen. Wo siehst du aktuell vielleicht auch Schwächen im Vorsorgesystem? Oder warum bist du der Meinung, dass es Sinn macht, auf Zeit raus, dass gleich noch so eine vierte Säule ins Spiel zu bringen?
Ja, also der Begriff vierte Säule ist ja kein offizieller Begriff. Man sagt dem einfach vierte Säule, weil das ist einfach die vierte Idee, wie man Vorsorge noch ein bisschen weiterentwickeln könnte. Es gibt auch noch viele andere Fachbegriffe. Wir haben auch gerade vor kurzem etwas gehabt vom Avenir Suisse, wo gekommen ist mit einer vierten und fünften Säule. Aber im Zusammenhang mit der Krankenkassengeschichte, das ist wieder etwas anderes. Darum gibt es manchmal ein bisschen Verwirrung, wenn man von vierten Säule redet. Ja, von was reden wir jetzt eigentlich? Aber für mich ist klar, die vierte Säule ist einfach eine zusätzliche Art von Vorsorge. Und wieso sind wir auf die Idee gekommen, dass man vielleicht mal müsste man über eine sogenannte vierte Säule nachdenken? Wir haben einfach festgestellt, dass die bisherige Vorsorge mit dem Drei-Säulen-System ist vor allem darauf ausgerichtet, aufs Thema Alter, Altersvorsorge. Und wir haben gefunden, das ist eigentlich schade. Die Gesellschaft hat sich so entwickelt mit diversen Sachen, mit mehr Teilzeitarbeit. Man will flexibler arbeiten, man will vielleicht auch Jobsharing machen und. Und wir haben gefunden, es muss doch noch ein bisschen etwas anderes geben. Wir sind eigentlich dann schnell auf der Erkenntnis gekommen, wir müssen eigentlich wegkommen, dass man in der Bevölkerung, in der Gesellschaft von Altersvorsorge redet, sondern man muss eigentlich mehr von Lebensphasenvorsorge reden. Wir haben verschiedene Lebensphasen bei uns. Eine davon ist eben das Alter, die dritte Lebensphase, kann man sagen. Und wir wollen wegkommen, dass sich die Vorsorge nur immer auf das Alter ausrichtet. Nur haben wir gefunden, wir müssen etwas haben, was sich ein bisschen aufs Leben, auf die neuen Lebensformen ausrichten. Und darum haben wir auch mal, also mein Vorgänger hat mal über Grenzen rausgeschaut, was macht das Ausland? Gibt es da irgendetwas? Und wir haben dann in Deutschland ist befündigt worden. Wir gefunden, die haben ein spannendes Thema. Und da haben wir mal Pfeiler ausgesteckt. Und dann ist eigentlich mein Vorgänger rausgegangen und hat gefunden, aha, da gibt es jemanden, der das Thema Zeitwertkonto bearbeitet tut. Das Thema Zeitwertkonto in Deutschland ist eigentlich eine super Geschichte. Ich glaube, die sind wie der Otto von Bismarck im Jahr 1886 der Zeit schon ein bisschen voraus gewesen mit seinen Ideen. Wenn man denkt, bei uns ist es dann erst 1948 so weit gewesen, wie er das schon 70, 60, 50 Jahre vorher schon gedacht hat, sind auch da wieder, ist Deutschland wieder ein Vorreiter, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Richtung Lebensphasenvorsorge und weg von Altersvorsorge denken. Und in Deutschland oben ist eigentlich dann, 1986 ist das gewesen, bereits ein Gesetz eingeführt worden, wo das sogenannte flexible Arbeiten mit Zeitwerkkonto ist das installiert worden. Und wir haben gefunden, das ist eine coole Sache. Wir haben dann gesehen, dass die Schwierigkeit, je nachdem in der Umsetzung, ein bisschen liegt, wie bei jedem Vorsorgegesetz. Es ist immer eine schnelle, gute Idee, aber die Umsetzung in der Praxis ist nicht ganz so einfach. Und da hat man eigentlich gefunden, wir müssen das mal anschauen. Und da hat man eigentlich dann herausgefunden, dass man das ein bisschen digitaler machen muss. Und dann könnte das funktionieren. Und das Zeitwerkkonto ist wirklich hochspannend, weil es ermöglicht eigentlich Unternehmungen, ihren Mitarbeitenden auch wieder ein bisschen mehr als Halbtagsabonnement und Früchtekorb anzubieten. Indem, dass man gezielt als Mitarbeitender kann eigentlich seine Arbeitszeit in Geld umwandeln und auf einem Zeitwerkkonto kann ansparen. Damit man sich gewisse Auszeiten dann später mal kann ermöglichen.
Das Zeitwertskonto, du hast gesagt, man kann dort Arbeitszeit drauf ansparen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, wie das genau funktioniert? Also, ist das über Zeit oder was für Zeit kommt die konkret am Schluss vom Tag drauf?
Am Schluss ist ja Zeit. Zeit ist Geld, sagt man ja so schön, oder? Und, man kann Zeit, du und ich haben sicher auch schon in unserer Karriere ja Überstunden, Überzeit gearbeitet, oder? Ja, die jungen Jahre ist man vielleicht da und dort noch so ein bisschen draufgängerisch unterwegs und denkt so, jetzt geben wir noch ein Gas, ich arbeite jetzt noch mehr, dann kann ich wieder mal 2 Wochen Ferien kompensieren mit meiner Überzeit, mit den Überstunden, und kann das so wieder selber ein bisschen ausgleichen. Und der Gedanke vom Zeitwerkkonto ist, dass ich eigentlich die Zeit, die Überzeit, die Überstunden, die ich arbeite, tue, die wird auch ganz normal in Geld umgerechnet, wie das, alle HR-Fachleute bestens können, wie das funktioniert. Das wird in Geld umgewandelt und wird dann eben, statt auszahlt, wird das auf einem Zeitwerkkonto deponiert. Das ist im Mitarbeiter, Mitarbeitende, sein Zeitkonto. Das kann man natürlich wieder zurückrechnen. Das heisst, wenn ich einen Frankenbetrag drauf habe, kann man das gerade wieder in Zeit umrechnen. Hey, look, du hast 17 Stunden drauf angespart. In Franken gerechnet ist das so und so viel. Da habe ich eigentlich immer Franken und Zeit, die ich auf dem digitalen Portal sehe. Und dann kann ich mir eigentlich darüber planen, wenn dass ich mal vielleicht eine längere Auszeit mir kann leisten kann. Ich kann auch ein Planungstool installieren. Und ich sage, wenn ich mal die 4 Wochen eine Auszeit habe, wie viel muss ich jetzt jeden Monat blöd gesagt mehr arbeiten, damit ich dann 4 Wochen Geld angespart habe in Form von Zeit, dass ich dann wieder während den 4 Wochen den normalen Lohn ab dem Zeitwerkkonto kann beziehen. Und so tut man das eigentlich ansparen. Also, wir können das alle bei uns. In der Schweiz ist einfach der Unterschied, wir tun die Zeit in Form von Geld je nachdem auszahlen, wenn wir sie nicht kompensieren. Und dann hörst du immer wieder das Gleiche, das hast du sicher auch schon gehört von dir, von deinem Umfeld. Ja, nein, dann zahle ich nur einen Haufen Steuern, wenn ich das oben drauf bekomme. Wir haben in der Schweiz das Problem von der sogenannten Steuerprogression. Das kann sein, dass wenn du 100 Franken mehr verdienst, dass du dann plötzlich gesamthaft 2000 Franken mehr Steuern zahlst, wegen 100 Franken mehr verdienen. Und um das Problem zu beheben, dass man das ein bisschen attraktiver kann machen, dass man es dann kann beziehen und quasi auszahlen und besteuern lassen, wenn ich es dann eben wirklich will, dass man das ein bisschen attraktiver kann machen, hat Deutschland das Zeitwerkkonto eigentlich erfunden.
Jetzt vielleicht noch zum Unterschied, wenn jetzt eine Firma sagt, hier, schau, jetzt können Mitarbeitende auch Ferien kaufen, kann der Teil von ihrem 13. oder von ihrem Bonus tragen an Ferien, oder von Unternehmen, ich habe mal bei so einem geschafft, einfach gesagt, hey, look, du kannst deine Zeit kompensieren. Wo ist da der Unterschied zwischen solchen Konzept von Unternehmen, wo das vielleicht so individuell anbietet, zum Zeitwertkonto?
Ja, das ist noch recht schwierig zu erklären, wo da eigentlich genau der Unterschied ist zwischen Ferien kaufen oder eben Ferien ansparen quasi. Oder wenn ich eine Ferien kaufe, dann ist es so, dass ich eigentlich auch wieder zuerst muss etwas leisten, ich komme das auszahlt über und habe dann Geld und mit dem kaufe ich wieder Ferien. Das heisst, ich eigentlich versteuere den Lohn, den ich nehme, und dann tue ich das wieder zurück beim Arbeitgeber. Das ist ein Ping-Pong-Spiel, das hin und her geht. Oder man tut einfach den Bonus quasi auszahlen, aber gerade wieder abziehen vom Lohnzettel und dafür eine Feriengutschrift machen. Aber das ist eher so ein bisschen, der Arbeitgeber bietet das an, der Mitarbeiter kann das machen, aber dann musst du eigentlich eher spontan Ferien kaufen. Oder, ich weiss nicht, was machst du im Herbst, Raphael? Hast du grosse Ferien geplant?
Ja, mässig. Mit zwei kleinen Kindern.
Aber nicht so große Ferien. Kinder, und plötzlich ergibt sich das und du denkst, ja mal, meine Frau oder du hast vielleicht plötzlich einen anderen Job und denkst, jetzt müsste ich in Worten noch ein bisschen Ferien machen, komm, ich kaufe mir Ferien, abgesprochen mit dem Arbeitgeber, mach das. Und dann machst du das relativ spontan. Du merkst, oh, ich will gerne jetzt noch eine Ferien machen im Herbst, aber ich habe ja gar nicht mehr so viele Ferien. Dann schaust du, dass du vielleicht kannst Ferien kaufen. Und das ist eigentlich der Unterschied zum Zeitwerkkonto. Von der Systematik her läuft das sehr, sehr ähnlich mit dem Unterschied von der Besteuerung, die nachgelagert ist, was später kommt, nämlich der, wenn ich dann die Ferien mache, komme ich den Lohn über und zahle Steuern. Das ist ein bisschen der Unterschied. Aber vor allem beim Zeitwerkkonto tust du eigentlich je nachdem über Jahre gezielt ansparen. Und musst nicht spontan Ferien kaufen, sondern du hast dann etwas angespart und kannst es gezielt, sei das für Ferien, für einen Sabbatical, der etwas länger ist, für einen verlängerten Vaterschafts- oder Mutterschaftsurlaub oder sogar für eine Weiterbildung, kannst du dann das beziehen. Und im Zeitwerkkonto, das ist wirklich eben, darum kommt es auch in die Vorsorge ein, das Zeitwerkkonto, das ist ein Konto, das auch einen Vorsorgecharakter hat. Also ich kann dann nicht Zeitwerkkonto füttern und dann denke ich plötzlich, ja, jetzt ist ein Auto, wäre schon cool. Jetzt kaufe ich mir noch ein Auto mit dem Zeitwerkkonto. Das funktioniert natürlich nicht. Da gibt es ganz klare Rahmenbedingungen, wo man festlegen, für was darf ich es beziehen. Und das ist eigentlich der Unterschied beim Ferienkauf. Das ist eher ein spontaner Entscheid. Steuern mal völlig ausblendet, läuft ein bisschen anders, aber ein Zeitwerkkonto, wo man eigentlich eben Lebensphasenvorsorge anbietet, indem man sich gezielt mich ums Leben kümmern. Ich habe eine Phase, wo ich dann mal eine Auszeit mache und für das tue ich ansparen und ist eine andere Ausrichtung vom Ganzen.
Und wie ist das, also grundsätzlich, wenn ich jetzt bei einer Firma bin und dort Überstunden ansparen und sagen, schau, jetzt habe ich irgendwie 200 oder 300 Überstunden, die wollte ich dann irgendwann am Stück beziehen und mache da gebe nach Liberia dran, mache ich 3 Monate Freizeit. Aber wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dann ist es dahin, oder? Dann ist es, also ich muss es beziehen innerhalb von dieser Zeit, wo ich beim Arbeitgeber X arbeite. Wenn ich jetzt den Arbeitgeber wechsle, nehme ich das Zeitwertkonto mit. Das gehört ja wie eine Art mir, oder? Das ist ja dann nicht mehr Sache vom Arbeitgeber quasi, sondern das ist eigentlich mein Eigentum. Und wenn es der nächste Arbeitgeber wieder anbietet, dann kann ich es einfach mit zu dem nehmen.
Du
Ist
musst
das
es
ein bisschen wie
quasi,
das BVG-Konto?
genau,
Ein bisschen.
quasi wie, wie unser Freizügigkeitsgesetz, dass ein, das Geld von A nach B dann muss transferiert werden. Das ist ein bisschen die Herausforderung, die wir haben in dem Bereich Zeitwertkonto, sowohl in Deutschland, aber auch möglicherweise, wenn man das in der Schweiz lancieren will, bis das eine gewisse Marktdurchdringung hat, dass die Unternehmungen das alle anbieten, weil sie es eine gute Sache finden. Oder auch die Mitarbeiter den Wunsch anbringen, hey, lieber Arbeitgeber, wieso hast du das nicht? Das wäre doch eine gute Sache. Bis das so weit ist, dürfte das ein bisschen gehen. Und dann ist es auch so, oder? Wenn du heute einfach ohne Zeitwertkonto deine Überstunden hast, dann lässt sie du dir auszahlen. Zahlst dann halt entsprechend Steuern, also dann gehst du am Schluss, hast dann noch einen Anteil 13, kommst du die Stunden auszahlt über. Und das ist wieder steuerlich, je nachdem, nicht ganz so attraktiv. Klar. Es gibt viele Leute, die überlegen sich, wie könnte ich das ein bisschen kompensieren. Du kannst dann einen BVG-Einkauf machen, oder? Du kannst auch wieder die Steuerbelastung reduzieren, das ist klar. Aber man muss sich schon auch bewusst sein, ein BVG-Einkauf, der ist nicht für alle Fälle das geeignete Gefäß. Das Geld ist dann im BVG, das bringst du dann nicht so einfach wieder raus. Hingegen mit einem Zeitwertkonto hast du vielleicht ein bisschen einfacher, das gezielt rauszuholen, indem du sagst, bevor ich mit dem nächsten Job anfange, mache ich ein Sabbatical zwischendrin und dann beziehe ich mein Zeitwertkonto in dem Monat, wo ich quasi kein Einkommen habe, statt dass ich auf die Arbeitslosenkasse gehe, Arbeitslosengeld beziehe in dieser Zeit, ich aber eigentlich gerne auf Australien würde reisen, ich von Australien aus Bewerbungsgespräche machen mit dem Raff, blöd gesagt, oder? Gehe ich sorgenlos auf Australien, weil ich habe mir die Zeit angespart. In dieser Zeit nehme ich meinen Lohn und bin dann eben auch versichert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe eine Versicherungskomponente drin. Ich bin versichert. Heute muss ich mich darum kümmern. Ich muss eine Abrede abschließen. Ich muss allenfalls BVG. Kann ich vielleicht irgendwie noch Risikoschutz reinnehmen? Für einen Monat bin ich noch abgesichert. Wenn ich 2 Monate auf Australien gehe, bin ich nicht mehr abgesichert. Also ich habe jede Sache, um daran denken. Und mit dem Zeitwertkonto, wo man eigentlich etwas anbieten, dass man sorgenlos sich gezielt kann, einen Monat, zwei, drei, eine Auszeit gönnen. Ich habe dann Geld aus dem Topf raus, wo ich dann versteuere, wo ich dann auch AHV-Beiträge zahle. Dass ich eben auch, wenn ich ins Ausland gehe, nicht nur wieder muss daran denken, oh, AHV muss ich auch noch freiwillig allenfalls zahlen, damit ich nicht eine Lücke habe, plötzlich. Es sind ganz viele Sachen, mit dem Zeitwertkonto, wo man eigentlich ein Tool schaffen, wo man die Sachen kann anbieten. Auf einen Schlag ist alles erledigt. Ich kann wirklich sorgenlos mir ein Sabbatical gönnen und ich bin mal weg. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Darum, das ist, ich glaube wirklich, wäre eine gute Sache. Aber die Schwierigkeit ist, Marktdurchdringung können aufbauen. Weil ich muss eigentlich zuerst den Arbeitgebenden überzeugen, macht das. Und dann muss ich auch noch den Mitarbeitenden überzeugen, hey, mach da mit an dem. In Deutschland haben wir eine Marktdurchdringung von irgendwo 45% von den Unternehmungen, die das heute anbieten. Also schon recht gut, würde ich mal sagen. Sehr weit ist man in Deutschland. Das wird auch noch massiv zunehmen. Mit der Digitalisierung ist das heute sehr, sehr einfach und auch sehr beliebt, dass man das installieren tut, weil es keinen Aufwand gibt oder keinen Zusatzaufwand mehr gibt für die HR-Abteilung. Da ist mit der Digitalisierung haben wir einiges können machen. Vorher war viel Handarbeit gewesen und das haben wir mit unserer Tochterfirma, haben wir das den Firmen können abnehmen und sind darum auch sehr beliebt. Wir haben sehr viele Kundinnen und Kunden, die wir da dürfen bedienen und die sind mega happy mit dem, weil sie nichts damit zu tun haben und der Mitarbeiter hat den Nutzen. Der hat eine App auf seinem Handy, wo man sieht, ah, ich habe jetzt schon sehr viel angespart. Jetzt könnte ich den mal eigentlich mal fragen, ob ich mal 3 Monate eine Auszeit machen, weil ich habe ja das Geld auf der Seite, oder? Und jetzt kannst du wieder kommen und sagen, ja, was ist der Unterschied? Wieso kannst du nicht einfach die Überstunden auszahlen, wenn du dann fertig bist und dann hast du dann das Geld und kannst auch in die Ferien gehen, oder? Der Grundgedanke, der auch noch ein bisschen hinter dem Zeitwertkonto steckt, ist eigentlich, dass man die Leute ja motivieren will, gezielt für etwas zu sparen. Ich gehe davon aus, du hast so wie ich auch ein Sparkonto. Eins hast du mit der Rubrik Steuern, oder, wo du jeden Monat einen Auftrag hast und für Steuern etwas auf die Seite legst. Dann hast du eins für Ferien gemacht und eins für Unvorhergesehenes, oder? größere Kleideranschaffung oder was auch immer, hast du diverse Konti gehabt. Aber ich glaube, das hast du ja sicher auch schon erlebt. Dann schaust du deinen Kontostand an, siehst Sparkonto, oder? Steuern, für die Steuern, denkst du, die Steuerrechnung kommt ja erst im Dezember. Also, ja, das kein Auto, das ich da vorne gesehen habe, Mecke, da, Occasion, das ist eigentlich schon noch schön. Und dann ist die Gefahr halt da, du nimmst das Sparkonto Geld und gibst es für ein Auto aus. Eigentlich hast du aber wollen Steuern zahlen oder Ferien machen auf dem Feriensparkonto. Und ein Zeitwerkkonto ist es eben wirklich dann weg für das. Und du kannst es dann, oder musst es dann für das brauchen. Und dass du dein Lebensziel erreichst, wenn du aber gezielt alle 5 Jahre willst, schon mal 2 Monate Sabbatical machen, ist halt das Zeitwerkkonto viel verpflichtender. Es ist emotional klar, du willst das machen für Ferien. Wäre dann, dass es ein Sparkonto auf dieser Seite eher die Verlockung hat, dass es halt am Schluss gleich nicht in die Ferien gehst, nicht für Erholung einsetzen, sondern für irgendeine andere Dummheit. Die macht zwar kurzfristig auch oft glücklich, aber am Schluss ist vielleicht dein Lebensplan nicht ganz erfüllt. Und ich glaube, dass ein Zeitwerkkonto hat wirklich, hat seine, ich muss sagen, ich finde es mega, mega tolle Idee und bin auch überzeugt, dass man mit dem den Unternehmungen kann wirklich helfen, Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Und da darf ich etwas noch ergänzen, Raphael. Ich hatte letztens ein spannendes Thema gehabt in einer Firma, wo wir darüber geredet haben, ja, wie sieht es bei euch aus mit Fachführungskräften, Arbeitskräftemangel? Und so. Und so, ja, es ist schwierig bei Ihnen, oder? Bei Ihnen sei der Arbeitskräftemangel so intensiv, die Leute, die sie angestellt haben, die sind in der Weg gesucht, die können eigentlich jeden Tag aussuchen, wo sie gerade arbeiten wollen. Und das führt dazu, dass die Leute zum Teil auch sehr gut verdienen, auf der einen Seite. Die können sich auch leisten, immer wieder einen Arbeitsunterbruch zu machen. Und was die machen oft, scheinbar bei denen, in dem Bereich von der Schweiz, dass die dann eigentlich gezielt künden. Sie tun ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie wissen, ich finde sofort wieder einen Job. Ich komme zurück und wenn ich nicht hier arbeiten kann, kann ich sicher hier oder dort arbeiten. Und der Gedanke ist eigentlich das, die wollen eigentlich so alle paar Jahre, wenn die eine gewisse Anzahl Monate Ferien machen. Sie müssen sich auch erholen, das ist eher ein Bereich, wo sehr, sehr streng geschaffen wird, oder? Und die haben gefunden, die Idee von dem Zeitwerkkonto, und ich den dort mal so ein bisschen angesprochen habe, das wäre eigentlich etwas. Und da habe ich auch gemerkt, mit Jürg Odermann zusammen, da ist wirklich ein Bedürfnis Summe. Der Arbeitgebende, den ich da mit einer Sitzung hatte, der hat gefunden, mal, das würde eben uns helfen. Sie können sich vorstellen, das würde nützen, dass ein Mitarbeiter nicht mehr kündigt, weil er quasi eine Auszeit machen will, und dann, ich finde sowieso wieder einen Job. Und dass sie eigentlich die Leute könnten motivieren, hey, komm, wir haben bei uns ein Zeitwerkkonto, du dich so ansparen, du darfst auch beispielsweise im Personalreglement vorgesehen, alle 5 Jahre ein Sabbatical von maximal, mindestens 1 Monat, maximal 3 oder 6 Monate, dass man das aktiv anbieten, dass der Mitarbeiter dann eben nicht du kündigst und die Firma verlässt, sondern er ist immer noch angestellt, er kommt wieder zurück. Jetzt schaust du mich gerade so an, nickst mit dem Kopf, wahrscheinlich hast du dir jetzt gerade überlegt, ja gut, der hat ja vielleicht genug Lohn, der kann auch einen unbezahlten Urlaub machen.
Nein, ich finde es eine coole Geschichte, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, aus meiner ersten Berufskarriere, das ist genau so eine Situation, ja. Unternehmen genau auch von diesen Herausforderungen gestanden, weil einfach das Thema Fachkräftemangel so ausgeprägt war oder immer noch ist. Du hast schon ein bisschen angesprochen, also der Nutzen von den Unternehmen, oder für die Angestellten ist definitiv da. Ich denke, das ist auch sehr gross. Jetzt, ein Case hast du gerade beschrieben als Vorteil für Unternehmen. Welche Vorteile haben Unternehmen sonst noch, wenn sie jetzt auf das Zeitwertkonto setzen?
Ja, also ich glaube, es ist sicher mal so, dass man sich als fortschrittlichen Arbeitgeber eins mehr kann platzieren, wo eben ein bisschen mehr bietet, auch, ich sag's mal, einen Vorsorgegedanken mitbringt in den Alltag hier. Was es geht, eben auch gesundheitsförderlich zu machen, oder? Du trinkst jetzt gerade ab der Flasche einen Schluck Wasser, oder? Diese Flasche habe ich bei mir in der Firma auch machen, allen Mitarbeitern das, eine Flasche geschenkt, dass sie motiviert sind, immer wieder ein Glas Wasser zu nehmen, oder eben eine Flasche Wasser und viel Wasser zu trinken. Das kommt aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement raus, oder? Das BGM-Thema, wo man überall hat, wir bieten den Leuten Fitness-Abo, wir tun ihnen Früchte geben, wir schenken eine Flasche Wasser und sie motiviert, einmal am Tag mindestens die Flaschen zu trinken, oder lieber 2 oder 3 Flaschen, und alles so Themen, oder? Und gezielt arbeiten und einen Teil von dieser Zeit, wo man vielleicht mehr arbeiten tut, wo man vielleicht auch mehr mag leisten, dass man die kann ansparen kann, dass man sich wieder eine Auszeit kann gönnen, um ja, vielleicht eben wieder ein bisschen sich zu erholen. Das ist ein recht, ist auch ein Gesundheitsaspekt. Und darum sehe ich eigentlich, das ist, wenn man jetzt das Zeiterkonto als 4. Säule, wir können es auch Zeiterkonto als BGM-Massnahmen beschreiben. Dass man eben Gesundheitsaspekt auch ein bisschen mehr durch den Mittelpunkt rücken kann. Ich glaube, das ist etwas, wo Mitarbeiter nützt, dass er gesund bleibt. Dass er die Möglichkeit hat, auch mal ein bisschen gesünder zu werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man vielleicht sogar mit Ansparen von Zeit auf dem Zeiterkonto, dass man vielleicht sogar früher in die Rente gehen kann. Wir können das aus dem Baugewerbe, wenn so wollt, hat man fast so ein bisschen ansatzweise ein Zeiterkonto im Einsatz im Baugewerbe, indem dass man ja so ein bisschen mehr BVG-Beiträge in einen speziellen Fonds zahlen, wo man dann eigentlich früher kann in die Pension gehen, wenn man gemerkt hat, auf dem Bau bis 65 als Eisenlecker oder als Maurer arbeiten, ist vielleicht nicht ganz so ideal. Und darum haben wir irgendwann gefunden, wir müssen etwas ein bisschen mehr machen. Wir haben einen Fonds, ich glaube, ein Pari-Fonds, irgendwie, verschlag mich tot, heisst das irgendwie, irgendetwas. Der Fonds dient eben dazu, dass man mit dem, wo 58, 60, 62 spätestens nicht mehr muss als Maurer auf der Baustelle arbeiten muss, sondern dass man dann in die Rente geht, ohne Verlust finanziell, und dass man dann auch den Körper wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann und dass man doch noch ein paar Jahre dann auch noch den Lebensabend kann geniessen. Also das, was wir im Bau haben, ist etwas, das geht in die Richtung vom Zeiterkonto. Das Zeiterkonto wäre eigentlich noch viel flexibler, hat einen Nutzen für den Mitarbeitenden, aber auch für die Unternehmung, man kann sich attraktiv darstellen. Und für die Gesellschaft ist auch vielleicht wichtig, oder? Es ist nicht nur die Firma und die Mitarbeitenden, die profitiert, sondern es ist auch die Gesellschaft, die profitiert. Weil wenn die Leute gesünder bleiben, darum unterstütze ich also BGM-Massnahmen sehr. Wenn meine Haarverantwortlichen mit einer BGM-Idee kommen, müssen sie mich meistens nicht wahnsinnig überzeugen, dass wir etwas so machen, weil ich finde das extrem wichtig. Wichtiger Aspekt, weil wenn die Leute nicht gesund sind, hat das Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf Krankenkassen und all die Sachen, oder? Ich hoffe schon, dass wir die steigenden Krankenkassenprämien auch irgendwann in den Griff bekommen. Da hat es einen ganzen Haufen Faktoren, die natürlich reinspielen. Aber einer ist sicher das, dass man den Leuten auch während der Arbeitszeit bewusst muss Zeit geben muss, um sich auch zu erholen. Und da meine ich jetzt nicht die tägliche Arbeitszeit, sondern die Zeit, die man bei jemandem arbeitet, dass man eben kann sagen, jetzt mache ich mal ein Sabbatical, muss mich mal kurz erholen. Aber auch für Burnout-Prävention wäre das sicher auch sehr, sehr gute Massnahme, so ein Zeiterkonto. Dass man sich einfach ein Konto, wo man sich bewusst ist, wo man sich damit muss auseinandersetzen muss, wo ich eine App habe und ich sehe, ah, jetzt habe ich 10'000 Franken drauf, jetzt könnte ich eigentlich 2-3 Monate mal eine Pause machen und den Lohn von dort her beziehen. Ich muss mich nicht um Versicherungen, um Weiterversicherungen, um Abredeversicherungen und all das Zeug kümmern, weil das ist oft für viele auch ein Hindernis. Sie würden vielleicht manchmal gerne so einen Urlaub machen, aber sie sind wie überfordert. Ja, was muss ich denn alles denken? Und so, ja, nein, das ist kompliziert und ja, und dann hast du vielleicht Informationspflichten vom Arbeitgeber, die nicht so streng wahrgenommen oder umgesetzt werden und die gerade etwas vergessen. Und ja, es kann halt schnell auch zu einer Lücke führen, sei es bei der AHV, aber auch beim BVG. Und die Lücke, die tun später mal weh. Und da kann das Zeiterkonto eben das ausgleichen und helfen.
Jetzt hast du gesagt, in Deutschland gibt es das Zeitwerkkonto schon seit Jahren, Jahrzehnten, inzwischen Marktdurchdringung von 45%, oder doch? Ja, also schon fast bei der Hälfte von allen Unternehmen ist das auch. In der Schweiz sind wir noch nicht so weit, noch nicht annähernd so weit. Wo siehst du aktuell die grössten Hindernisse und auch Vorurteile für die Einführung in der Schweiz von einem so einem Zeitwertkonto?
Puh, ja, das grösste Hindernis ist das, dass wir im Moment ja generell einen Haufen Vorsorgethemen haben. Wir haben immer wieder AHV-Abstimmungen, Thema Rentenalter, wo immer kommt, haben wir BVG, wir haben wieder Umwandlungssatz. Die Leute haben manchmal zu Recht auch wirklich genug von dem ewigen Vorsorgezeugs, oder? Und, gleich ist ein grosses Bedürfnis da. Ich glaube, das Hauptproblem ist mal, dass wir in den Köpfen finden, dass es schaffen, dass das nicht ein AHV-BVG-Vorsorgethema ist, sondern dass da geht es wirklich ums Leben. Um die Lebensplanung, eben Lebensphase, weg von Alters, Vorsorge denken hin zu Lebensvorsorge oder Lebensphase denken. Das ist einmal ein Challenge, ein Change, der muss stattfinden im Kopf. Aber dann ist natürlich das Umsetzen nicht ganz so einfach, weil da braucht es wirklich, wenn man es richtig gut machen will, braucht es gesetzliche Anpassungen. Und das Gesetz anpassen ist nicht ganz so einfach. Die Leute hinterfragen alles sehr stark. Man muss es sehr gut können transportieren, wieso das eine sinnvolle Sache ist. Ich glaube, da haben wir eine rechte Herausforderung auf der gesetzlichen Ebene. Wir haben natürlich dann auch steuerliche Sachen, die müssen akzeptiert sein, dass nicht wieder einfach der Eindruck entsteht, das ist jetzt wieder so ein komisches Thema, wo man einfach wieder Steuern optimieren, Steuern sparen. Nein, das soll so sein, dass man das Leben dann optimieren. Und mein Grundsatz ist, wenn es um Steuern geht, ist es schon seit Jahren, da bin ich manchmal auch ein bisschen krass gewesen in meiner Steuerberatungszeit. Ich habe etwa die komischen Kunden vis-à-vis gehabt, die das Gefühl haben, sie zahlen zu viel Steuern, was können sie machen, dass sie weniger zahlen. Am besten hören darauf arbeiten, dann müssen ihr auch keine Steuern, haben ihr kein Einkommen mehr, müssen keine Steuern mehr zahlen, oder? Dann könnt ihr am meisten Steuern sparen. Das haben sie natürlich nicht wollen, ist klar. Aber mein Ansatz war eigentlich immer, wer sein Leben nach den Steuern steuert, steuert am Leben vorbei. Und ich glaube, wir müssen dort den Knopf, den gordischen Knoten lösen, dass nicht jede Vorsorgemassnahme, die eine Lebensvorsorge darstellt, immer getrieben ist von irgendwelchen Steuersparnissen. Wir müssen endlich der Tatsache in die Augen schauen. Wir müssen endlich sehen, wir werden älter. Ich glaube, das ist schon recht gut angekommen, dass wir immer älter werden. Man muss aber auch sehen, wenn man die Burnout-Statistiken anschaut, das ist ja unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Also müssen wir doch dort etwas machen, wo dazu dient, dass man auch Pausen einbauen kann. Und dass man die Pause nicht will aus Steuergründen, sondern die Pause will ich zum gesund bleiben und wieder können weiter arbeiten und den volkswirtschaftlichen Nutzen. Wenn die Leute gehen arbeiten, gesund gehen arbeiten, nach einem Sabbatical, ohne Lohnsorge, ohne Versicherungssorge wieder zurückkommen kann arbeiten. Wenn die erholt zurückkommen, hat die Firma wahnsinnig viel davon. Und wenn wir einen weniger in der Krankenkasse oder auf dem Krankentaggeld hocken haben, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, dass die Leute das sehen, dass das mit dem Leben etwas zu tun hat und es nicht darum geht, wieder irgendwo seine Steuerbelastung oder was auch immer zu optimieren. Und das sind die grössten Challenges, finde ich so. Und natürlich, die Arbeitgeber, Entschuldigung, Raphael, die Umsetzung bei den Arbeitgebenden, das muss man natürlich auch in die Köpfe bekommen. Das haben wir eigentlich in Deutschland geschafft mit unserer Tochtergesellschaft, dass wir in den HR-Leuten können zeigen, das ist nicht nur einfach eine lässige Sache, wo man sich gut kann verkaufen, sondern, liebe HR-Leute, das gibt keinen zusätzlichen Aufwand, weil wenn wir das auf der Lohnsoftware, die wir einsetzen, tun, dazu her, andocken mit einer Schnittstelle, dann müsst ihr das nur die Schnittstelle andocken und der Rest läuft automatisch. Oder? Weil heute haben wir das bei uns in der Schweiz auch, oder? Ich kann auch Überstunden auszahlen auf dem Lohnprogramm. Aber heute ist es einfach so, es wird dann auszahlt. Es wird mehr Lohn auszahlt. Und in Deutschland haben wir es geschafft, es wird auch auszahlt quasi, aber es geht dann nicht aufs Lohnkonto von mir, sondern es geht automatisch weg auf mein Seitwerkkonto. Übrigens auch in einem geschützten Bereich hier. Das Geld ist dann nicht einfach bei einem Arbeitgeber, sondern der Arbeitgeber hat es ja ausgezahlt. Wenn der Arbeitgeber pleite geht, ist das kein Problem, weil das Geld ist nicht beim Arbeitgeber, sondern das ist in einem speziellen Vorsorgefonds, in einer Stiftung. Die Stiftung ist klar reguliert, also das wäre bei uns auch kein Hexenwerk. Wir haben auch BVG, Säule 3a, das sind alle Stiftungen. Und das Geld geht auch in die Stiftung, ist also gesichert, das ist mein Geld, das ist und bleibt mein Geld. Das, was ich geschaffen habe, ist mein, das ist deponiert. Das ist also nicht so beim Arbeitgeber. Und darum könnte ich mir vorstellen, auch die eine oder andere Firma wäre sehr daran interessiert, die aufgelaufenen Überstunden, Überzeit und Feriensaldi allenfalls können aus der Bilanz von der Firma rauszutun, dass sie nicht mehr auf der Passivseite von der Bilanz immer eine Schuld gegenüber den Mitarbeitenden muss zeigen, per Ende Jahr spätestens, der Jahresabschluss ist, und dass man das eigentlich wirklich kann laufend rauszutun. Es ist dann abgerechnet, es ist weg von den Büchern. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt gerade so über das nachdenke, mit der Verbuchung in der Bilanz vom Arbeitgebenden, oder? Du hast vorhin ja gesagt, ich könnte ja auch Ferien kaufen. Es gibt ja Leute, können viele Kolleginnen und Kollegen, die haben gigantische Feriensaldi. Und was sich viele nicht bewusst sind, Solange man es gut hat mit der Firma, wo man angestellt ist, ist alles okay. Es gibt Leute, die nicht können, die haben 90 Tage Ferienguthaben mittlerweile angespart. Das ist schön. Die können dann ein paar Monate früher vielleicht in die Rente gehen oder mal wirklich eine schöne Auszeit machen. Das ist schön und gut, oder? Aber wenn man dann plötzlich vielleicht mit dem Arbeitgebenden nicht mehr so gut hat und man landet vielleicht im schlimmsten Fall sogar mal noch vor Gericht, dass man sich muss bewusst sein, der Feriensaldo, haben wir eine Verjährung von 5 Jahren. Also die Firma kann eigentlich hergehen und nimmt dann eigentlich die Ferienliste und würde sagen, ja, die Ferientage, die du da hast, die sind älter als 5 Jahre, die sind verjährt. Die kannst du gar nicht beziehen. Das ist Pech gehabt. Das muss ich auch nicht mehr auszahlen als Arbeitgebenden, oder? Und du hast das Gefühl, ah, ich gehe dann mal ein halbes Jahr kleinere Pension, ich habe so viele Ferientage und am Schluss, aus irgendeinem Grund, funktioniert es nicht mehr und man hat Lampen miteinander und dann sind die plötzlich weg. Und das ist auch wieder ein Vorteil, wenn ich dann sage, mal, ich würde gerne die 20 Ferientage auszahlen auf mein Zeiterkonto, dann habe ich das in Form von Geld auf meinem Konto. Und das Geld auf meinem Konto verjährt bekanntlich nicht. Wir haben allenfalls eine Inflation, die man muss so oder anders im Auge behalten. Aber in Deutschland machen wir das so wie bei uns mit den digitalen 3A-Lösungen, die wir haben, dass wir eigentlich auch auf dieser Ebene vom Zeiterkonto Fondslösungen drin haben, wo die Leute können in Aktien investiert sein, dass sie eben auch einen gewissen Inflationsschutz dann auch haben.
Das ist noch eigentlich der letzte Punkt, den ich mit dir heute noch haben besprechen. Das konkret, was passiert mit dem Geld, oder? Also kann ich mir das so also vorstellen? Jeder hat jeder nachher dann, sie sagen, der Konto auf irgendeine Bank oder ist ein Sperrkonto von der Bank, wo er es darauf einzahlt, oder wird das Geld gesammelt, in ein Konto einzahlt von mehreren Leuten, oder wie funktioniert das am Schluss?
Ja, da gibt es natürlich grundsätzlich vom ganzen Handling im Hintergrund gibt es diverse Lösungen, dass man das über Pooling-Lösungen macht und jeder hat dann seinen Anteil an diesen Sachen, da gibt es diverse Sachen. Aber grundsätzlich musst du dir das so vorstellen, ich weiß nicht, hast du ein digitales 3A?
Ja.
Hoffentlich beim richtigen Anbieter.
Können wir uns sonst nachher noch drüber
Gut.
unterhalten?
Jetzt hast du wahrscheinlich auch irgendeine Weblösung oder eine App oder irgendetwas, wo du schnell auf dem Handy gehst, draufklicken und du hast schon mal gesagt, ja, ich möchte gerne Raphael, wenn ich jetzt, so wie ich dich kenne, du würdest wahrscheinlich auch eher sagen, ja, so 85% Aktienstrategie, also von meinen 3A-Geld eher 85% in Aktien investiert, ist wahrscheinlich noch gut. Oder? Du hast doch noch einen rechten, sag ich mal, Restlebenshorizont im Hinblick jetzt auf 65, wo eben dummerweise unsere Altersvorsorge so steif ausgerichtet ist, oder? Mit 65 musst du dann dein 3A spätestens beziehen. Kannst noch bis 70 weiterziehen, aber normal machst du das mit 65. Aber du kannst dein Geld dort auch anlegen im 3A. Und bei dem Zeiterkonto läuft es ja genau gleich. Du hast eigentlich auch dort eine App, wo du am Anfang musst sagen, wie will ich das Geld investiert da? Und dann wird das investiert. Dann kannst du natürlich auch das beeinflussen. Du kannst sagen, ja, einen Teil werde ich quasi Cash als Bargeld auf dem Sparkonto haben und den anderen Teil habe ich in den Aktien hin. Du kannst es hin und her beeinflussen, so wie man das heute könnte mit den digitalen 3A-Apps. Einfach auch wieder beim Bezug von dem Geld im Zeiterkonto ist das eigentlich ähnlich wie beim 3A. Du kannst nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, so zahlen wir das bitte auf mein Bankkonto. Ich werde jetzt gleich gerne ein Auto kaufen, oder? Sondern das 3A kannst du ja nicht einfach auflösen. Du kannst es auflösen für Amortisation von der Hypothek oder wenn du einfach ein Haus willst kaufen, eine Wohnung willst kaufen, kannst du vorbeziehen und kannst es so als Eigenkapital einsetzen. Und beim Zeiterkonto ist es auch wieder so, du kannst dann auch wieder einen Knopf drücken auf dem App, oder? Und kannst auf das Geld zugreifen, aber musst natürlich auch deine Spielregeln einhalten, deine Bedingungen müssen erfüllt sein. Du kannst nicht einfach das Geld transferieren, sondern musst dann zuerst den Nachweis bringen, ja, ich will einen konkreten Vaterschaftsurlaub. Es ist natürlich irgendwo definiert, dass das Kind, wo du jetzt Vater geworden bist, in der Regel hoffentlich gerade vor kurzem auf die Welt gekommen ist, oder? Also wenn du dann sagst, ja, ich will den Vaterschaftsurlaub, mein Kind ist jetzt 22 und ich würde gerne mit dem auf Hawaii surfen, das geht natürlich nicht, oder? Und darum, es sind klare Spielregeln. Das Geld ist angelegt, es ist in Aktien investiert und das ist übrigens auch etwas, das ist noch so das Letzte, was ich zu dem noch gerne sagen würde, dass sich die Leute oft nicht bewusst sind, oder? Wenn man ein Sparkonto hat irgendwo. Ein Sparkonto hat erstens keinen Inflationsschutz. Wenn irgendwo das Sparkonto, wenn man das Cash angelegt hat, das Geld, wenn irgendwo eine Bank in Mitleidenschaft gezogen wird, dann ist das nur sehr, sehr eingeschränkt, teilweise geschützt, das Geld. Und was sich viele Anleger oder Schweizerinnen und Schweizer, Bürgerinnen von dem Land nicht bewusst sind, oft ist, wenn ich das Geld in Wertschriften investiert habe, in einen Fonds, in einen Aktientitel, die Aktie gehört dann mir. Wenn es dann die Bank, wo die Aktie im Depot ist, wenn die Bank pleite geht, dann kann die pleite gehen, ich kann 100-mal pleite gehen. Mein Sparkonto ist weg, aber meine Aktie ist ja quasi beim Keller unten, in meinem Briefkasten. Ich kann dann zu dieser Pleitebank gehen und kann die Aktien aus meinem Briefkasten rausnehmen, kann sie bei einer anderen Bank, die es noch gibt, deponieren. Und das ist schon etwas, das darf man nicht vergessen. Viele Leute haben Respekt vor Aktienanlagen, vor Wertschriftenanlagen, aber eine Wertschrift hat eben etwas Wert, einen zusätzlichen Wert. Sie gehört mir. Ein Sparkonto gehört mir nur bedingt, je nachdem.
Sehr gut und wichtiger Punkt, jetzt auch in dem Kontext. Ich glaube, wir könnten noch lange über das Thema Zeitwertkonto reden. Zeit läuft uns ein bisschen davon. Darum möchte ich noch schnell auf euch Pensexperten selber zu sprechen kommen. Und dir natürlich jetzt auch hier im Kontext von dem Podcast die Möglichkeit geben, euch noch kurz ein bisschen vorzustellen. Vielleicht haben die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch gedacht, das ist mega spannend, was da der Raffi erzählt. Da möchte ich mich ein bisschen genauer darüber informieren. Aber erzähl doch mal, was macht ihr bei den Pensexperten genau? Bei welchen Herausforderungen unterstützt ihr Kunden?
Also neben diesen Halluzinationen rund um Innovationen haben wir natürlich auch konkrete Lösungen am Start bei uns. Seit 25 Jahren, das haben wir sukzessive ausgebaut und erweitert. Was wir machen, ist, wir sind wirklich im sogenannten Überobligatorium von der Pensionskasse tätig. Meine Vorgänger haben mal gesagt, es kann nicht sein, dass man sein ganzes Geld in der Pensionskasse in einem einzigen Topf drin hat. Und man kann das ein bisschen so anschauen, man sollte ja nicht alle Eier in ein Körbchen legen. Und die Idee, dass man eben das kann splitten, seine Pensionskassenlösung, und auf zwei Körbe seine Gelder kann verteilen, das ist eigentlich mal Grundmotivation gewesen. Und dann auch ergänzend dazu, die Motivation, es ist ja mein Pensionskassengeld. Und dann würde ich auch gerne sagen, wie das Geld soll angelegt sein, weil es ist mein Geld und ich dafür arbeite. Und im Obligatorium, wo man zum Glück kennt, seit 1985, ist es so, dort ist einmal erst einmal klare Grenzen, was mindestens und was maximal darf versichert sein. Aber es ist klar, dass irgendjemand vom Kassenvorstand, vom Stiftungsrat oder was auch immer, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter, sagt, wie das Geld allenfalls angelegt ist. Und das kann für den einen gut sein, für den anderen ist das vielleicht ein bisschen langweilig, oder? Du hast vielleicht 85% Aktienanteil als Wunschvorstellung, während ich sage, ja nein, ich möchte eigentlich lieber Obligationen, eher ein bisschen passiv, ein bisschen langweiliger angelegt, ein bisschen konservativer, ich habe nicht so gerne Risiken, oder? Ich weiss, dass du, Raphael, gerne durch Bungee-Jumpen. Ich bin jetzt eher der Busfahrer, oder? Wo sich hinter steckt, weil wenn er frontal ineinander putzt, hinter ist die Überlebenschance grösser. Ich bin eher ein Ängstlicher. Also, die persönlichen Bedürfnisse in der klassischen Pensionskasse abdecken, ist eigentlich nicht möglich. Und darum haben wir uns spezialisiert darauf, dass wir eigentlich Hand in Hand mit den Arbeitgebenden, mit ihren Pensionskassen schauen, dass wir irgendwo sagen, so, das versichert die Firma XY, also Pensionskasse XY, und das darüber tun, im Überobligatorium, also über das, was man obligatorisch muss machen, das kann man bei uns versichern. Und dort oben hat man viel mehr Freiheit. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Ansatz von uns. Wir wollen Mitbestimmung haben. Wir wollen Eigenverantwortung können übernehmen über unser Pensionskassengeld. Und ich wollte auch Risikoprämien beispielsweise zahlen für das, was ich auch wirklich als Risiko muss versichern. Im Obligatorium sind wirklich alle in einer Badwanne drin. Es ist ein grosser Swimmingpool und alle hocken drin. Und dann haben wir vielleicht solche, die ein schneller schwimmen, die andere schwimmen lieber auf dem Rücken und so. Und mit im überobligatorischen Bereich kann man eben solche Sachen maßgeschneidert machen. Man kann genau sagen, wir haben Arbeitnehmende, die haben Frau und Kind. Und wir haben solche, die sind ledig, haben keine Frau, kein Kind. Die sind vielleicht auch eher noch jünger, die können auch älter sein. Und das sind sich viele nicht bewusst. In einem normalen PK sind alle einen Topf drin. Und jeder zahlt für alles ein bisschen daher. Und das können wir maßgeschneidert machen. Und das Erste, was wir machen, wenn wir aufgeboten werden, wenn jemand interessiert ist, das mal zu analysieren, dann machen wir wirklich mal eine Bestandesanalyse. können mal zeigen, ist das eine gute Lösung, die wir jetzt haben, und wo gibt es noch Potenzial für Verbesserungen, dass ihr auch dort wieder einen Nutzen bringen könnt, um Fach- und Führungskräfte zu begeistern, zu euch und arbeiten zu kommen. Das ist vor allem unser Hauptgeschäft, dass wir im Überobligatorium tätig sind und dort Individualität, Eigenverantwortung, Freiheit zulassen, unter den normalen gesetzlichen Rahmenbedingungen, was man eben darf machen.
Ab wann lohnt sich die Zusammenarbeit mit euch? Weißt, geht das von der One-Man-Show, wo viel verdient oder wo sich guten Lohn auszahlt, bis zum Konzern? Oder habt ihr da so gewisse Wunschkunden oder gewisse Kundenstrukturen, wo ihr vor allem gerne zusammen arbeitet?
Also, wir arbeiten mal generell mit allen gerne zusammen. Nein, wir sind für alle mal zuerst mal da. Aber es ist klar, dass wir im überobligatorischen Bereich, wo wir tätig sind, ist natürlich klar, dass unsere Klientel automatisch erst aber eine Lohnsumme, je nachdem von 90.000 oder im sogenannten 1E-Bereich von 136.000 Franken aufwärts, das sind dann eigentlich unsere Kunden. Ab dann kannst du quasi Kunde werden bei uns. Und du bist also ein bisschen eingeschränkt. Wir sind eben aufbauend zum Obligatorium. Du bist unser Zielkunde ist schon eben eine Fach- und Führungskraft mit einem eher höheren Einkommen, dass wir dort maßgeschneidert und schauen, dass die Person, wenn sie ein gewisses Ziel im Alter erreichen will, dass sie das auch erreicht, dass sie auch selber darüber bestimmen kann, was mit dem Geld passiert. Du musst dir vorstellen, das ist eigentlich so, jede Unternehmerin, Unternehmer, jeder Mitarbeitende, der in diesen Bereich kommt, ist dann quasi, hat seine eigene Pensionskasse. Und kann selber sagen, was er denn dort machen will. Aber es ist wirklich wie eine Pensionskasse, wo du kannst auch dort nicht einfach kommen und sagen, jetzt hätte ich noch gerne ein Auto oder was auch immer, ich nehme ein bisschen Geld aus. Und das sind genau die gleichen Spielregeln, wie im normalen, klassischen Pensionskassenbereich. Aber Zielklientel, die wir natürlich ansprechen, ist rein gesetzlich bedingt. Wenn wir nur das anbieten, und uns auf das spezialisiert haben, sind wir quasi so ein bisschen Private Banking in der Vorsorge. Ab dem Lohn 90, respektive 136.000 Franken aufwärts, sind wir dann tätig. Und das können auch selbstständiger werden, die können sich auch bei uns versichern, freiwillig so oder anders, wenn wir gewisse Produkte oder Lösungen im Einsatz und natürlich eben Unternehmungen. Und wenn du mich fragst, sind das kleine Firmen, grosse Firmen? Wir haben alles bei uns, wirklich. Wir haben sehr, sehr viel, und das bin ich auch froh darum, dass wir nicht irgendein Klumpenrisiko haben. Wir haben sehr viele Kleinunternehmungen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Mann-Frau-Firmen, die bei uns versichert sind, die eine maßgeschneiderte Lösung wollen und eben nicht unnötige Sachen wollen zahlen, die sie eh nie brauchen. Wir haben aber auch börsenkotierte Unternehmungen bei uns, die wir bedienen dürfen. Sehr bekannte. Wir haben auch eine ganz grosse Unternehmung, die wir auch dürfen nennen dürfen. Das ist zum Beispiel das Luzerner Kantonsspital. Sehr viel natürlich Ärzte, Pflegepersonal, die dann durch das auch mit uns zusammenarbeitet hat und eine maßgeschneiderte Lösung hat in der Pensionskasse. Und das ist ein bisschen das ist eigentlich das klassische Beispiel von dieser sogenannten Marktdurchdringung, wo der Jürg Odermatt mit dieser Idee gekommen ist, mit diesen Kadervorsorgelösungen, wie man sie etwa die sagt. Er hat enorm Zeit gebraucht, bis er den ersten Kunden konnte überzeugen. Und einer der ersten Kunden war unter anderem aus Luzern Kantonsspital. Und das hat ihm dann natürlich geholfen, dass, wo dann der erste Arzt weggegangen ist vom Kantonsspital, hat er seine eigene Arztpraxis aufgemacht und ist dann natürlich wieder auf den Odermatt zugegangen und hat, Jürg, wie sieht das aus? Kann ich jetzt das eigentlich auch noch machen, wenn ich eine eigene Praxis habe, hier im Entlebuch hinten? Jürg hat dann gefunden, ja, selbstverständlich ist das möglich, oder? Und so ist eigentlich dann die Marktdurchdringung für das Neuartige, wo eigentlich niemand gewusst, was das genau ist. Alle sind sich gesagt, oh nein, Vorsorge, hör mal auf, das ist komisch. Ich will mein Geld lieber in Immobilien anlegen, oder? So hat er eigentlich die Marktdurchdringung dann geschafft. Unter anderem mit solchen Kunden. Und das ist sicher einer der grösseren Kunden, die wir uns dürfen bedienen. Aber eben, wie ich jetzt gerade gesagt, wenn jemand natürlich sich als Arzt selbstständig macht, ist das je nachdem eine Arztpraxis, wo vielleicht 1, 2, 3 Ärzte mitversichert sind. Und so ergibt sich, also wir haben wirklich querbeet alles und sind ja nicht scheu. Wenn ihr Lust habt, eure BVG-Geschichte mal analysieren, über unnötige Sachen zahlen, über mehr Freiheit könntet wahrnehmen im BVG, genau für das sind wir eigentlich der richtige Partner.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass da die einen oder anderen auf den Zug aufspringen und sagen, ja, weißt, das finde ich spannend. Darum, wo findet man euch digital? Auf welchen Plattformen findet man dich? Wie kann man euch am besten und einfachsten kontaktieren? Oder vielleicht im ersten Schritt auch einfach mal noch ein bisschen mehr über euch ein Angebot erfahren?
Aber dann kann man sich mal auf die Homepage gehen, www.pens-expert.ch. Dann kann man sich einen Eindruck verschaffen. Die Homepage wird nächstens auch dann noch ein bisschen wieder aufgefrischter daherkommen. Auch da sind wir jetzt gerade dran. Die ist zwar erst vor so circa 4 Jahren mal so richtig wieder überarbeitet worden, aber jetzt ist es Zeit gewesen, das wieder mal zu machen, auch im Hinblick auf unser 25-Jahre-Jubiläum. Wir haben gefunden, wir sind damals Pionier gewesen in dieser Vorsorgegeschichte und wenn wir auch jetzt da wieder ein bisschen Pionierarbeit leisten, ein bisschen eine coole Homepage machen, dort müssen wir immer wieder am Ball bleiben und das Update durchgeben, aber über die Homepage sicher findet man uns, insbesondere auch mich und all meine Kolleginnen und Kollegen sehr schnell und einfach. Wer googelt, findet mich sicher auch da und dort, das ist klar. Auf LinkedIn bin ich auch aktiv, kann man mich gerne auch kontaktieren. Ja, meine Handynummer gebe ich jetzt so natürlich nicht.
Nein, das ist gut.
Aber auch
Nein,
die
aber
wird man
dann.
sicher noch finden. Aber Hauptsitz ist in Luzern, in der Hauptstadt von der Vorsorge. Wir haben in Luzern rund 45 Mitarbeitende da, plus minus am Start. Wir haben dann in Zürich, das ist der zweitgrößte Außenstandort, das ist eigentlich auch die erste Außenniederlassung außerhalb von der Hauptstadt. Also das ist das größte Dorf in der Vorsorge. Zürich ist natürlich eine Stadt, ist klar. Aber in Zürich haben wir rund ca. 15 bis 20 Mitarbeitende. Dann ist St. Gallen und Basel mal dazugekommen. Auch dort haben wir 2 Standorte. In St. Gallen sind wir 2 bis 3 Personen, in Basel sind wir 4 Personen und in Lausanne haben wir 5 Personen. Und seit dem September vom letzten Jahr haben wir auch in Bern noch eine Niederlassung. Also du siehst, wir sind überall präsent in der ganzen Schweiz. Wir wollen auch nicht bei unseren Kundinnen und Kunden sein. Dass nicht ein Lausanner muss auf Luzern fahren, das ist auch schon sprachlich nicht ganz einfach, je nachdem. Aber dass wir da wirklich vor Ort sind bei den Leuten. Ich plane nur etwa 1, 2 weitere Standorte in den nächsten Jahren aufzumachen und ich merke, wo es wichtig wäre für uns. Es ist noch nicht konkret, wo ganz genau und wenn das der Fall sein wird, aber ich wollte Vollgas geben in der Vorsorge. Ich finde Vorsorge ein mega spannendes Thema, ein wichtiges Thema und ja, darum geben wir Gas. Wir sind rund 90 Mitarbeitende schweizweit, 15'000 Versicherte, die wir dürfen betreuen dürfen, Vorsorgevermögen, wo wir bei unseren Banken dürfen verwalten lassen, ist um die 10 Milliarden Franken mittlerweile. Ja, wir sind ein stolzes Luzerner Unternehmen, wo nicht viel Lärm macht, aber da ist für die Leute.
Und ja, sicher, durch Webseiten, Kontaktangaben werden wir im Podcast, Shownotes bemerken, dass die Leute auch einfach zu den Weg zu euch finden, wenn sie ein Interesse haben. Ja, und damit wären wir eigentlich am Schluss vom Podcast. Und wie immer, das letzte Wort gehört dir. Welche Botschaft möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich kann da vielleicht sagen, dass viele Leute vielleicht die vierte Säule in Form von ihren Schwiegereltern oder von den Eltern sehen und das ist definitiv keine gute Idee. Wenn ich nicht darauf verlasse, dass ihr irgendwann etwas erben und mit dem euch dann irgendwelche Sachen können gönnen. Das Geld gehört nicht euch, das kommt vielleicht zu euch aus irgendwelchen Gründen, aber tünt Heft in die Hand nehmen, tünt euch selber um euch ein Leben kümmern, tünt mal schauen, wo zahle ich unnötig Geld und wo nicht, wie kann ich meine Ziele erreichen, und ich mal möchte haben, sei das ein Sabbatical oder eben frühzeitige Pensionierung oder einfach ein schönes Leben im dritten Lebensabschnitt, tünt das planen und schaut, es ist jetzt Januar, Ende Januar, jetzt kommen dann demnächst schon die ersten Steuererklärungsformulare. Und ein Tipp, den ich immer die anderen geben kann, ist, wenn ihr die Steuererklärung macht, wenn ihr die fertig habt, habt ihr irgendwo ja auch mal so eine Vermögensübersicht. Die ist da und dort manchmal null, manchmal nicht wahnsinnig hoch. Aber dann ist der Moment, wo ihr euch nicht Sorgen machen müsst, weil ihr nichts habt. Vielleicht habt ihr auch nur nichts, weil man noch einen grossen Steuerabzug hätte können machen. Aber nehmt mal die letzte Seite von der Steuererklärung mit dem Vermögen drauf. Nehmt den Vorsorgeausweis von der Pensionskasse mal vorne. Vielleicht habt ihr einen, wenn ihr mit uns zusammen arbeitet, habt ihr plötzlich 2 Vorsorgeausweise vom gleichen Arbeitgeber. dann müsst ihr halt die zwei nebeneinander herlegen. Aber schaut mal, schauen, wie viel Geld ihr in der Vorsorge schon angespart habt. Oder wie viel das ihr einmal werdet haben, wenn ihr dann 65 sind. Und schaut mal das Steuererklärungsvermögen an und das Vorsorgevermögen an und macht euch ein bisschen Gedanken, ob das reicht oder ob es echt sinnvoll wäre, vielleicht gleich noch zusätzlich mal noch Franken auf die Seite zu legen, auf ein 3A-Konto oder auch einen freiwilligen Einkauf machen in die Pensionskasse. Lasst euch hier beraten. Nehmt das Zepter in die Hand. Das Leben gehört euch und auch das Alter gehört euch.
Ich würde sagen, das ist ein sehr inspirierendes und motivierendes Schlusswort. Von dem her bleibt mir eigentlich gar nicht mehr anders sagen, als mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Raffi, für deine wertvollen Inputs und natürlich auch für den Ausblick in Zukunft, ja, was dann noch auf uns könnte zukommen. Ich persönlich bin sicher seit heute grosser Fan von der vierten Säule oder von dem Zeitwertkonto. Finde das wirklich eine coole Sache und hoffe, dass irgendwann auch der Durchbruch in der Schweiz schafft. Und bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, möchte ich mich bedanken, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast würdest bewerten oder auch sehr gerne kommentieren. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.